Wenn wir bei uns überhaupt Nachrichten aus Afrika hören, dann geht es meist um Terror und Gewalt. Gerade sind über 200 Mädchen in Nigeria spurlos verschwunden, entführt von einer Terrorgruppe namens Boko Haram, die auch immer wieder blutige Anschläge verübt in Einkaufszentren, in Restaurants, überall da, wo es viele Menschen trifft. Morden im Namen des wahren Islam. Das ist ein oft gehörtes Motiv, aber stimmt das wirklich? Marc Engelhardt berichtete lange Jahre als ARD-Korrespondent aus Afrika. Jetzt hat er ein Buch vorgelegt, das beschreibt, wer hinter diesem neuen Terror in Afrika steckt. Marc Engelhardt ist jetzt unser Gast. Schönen guten Tag, Herr Engelhardt.
Ja, guten Tag.
Herr Engelhardt, Boko Haram, das ist nur eine von vielen Gruppen, die auf dem afrikanischen Kontinent Angst verbreiten. Was ist das genau für eine Terrorgruppe, Boko Haram?
Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn ich die Frage stelle in Nigeria, wenn ich da unterwegs bin, dann bekomme ich ganz oft ein Schulterzucken zur Antwort. Und das ist erstaunlich, weil in Nigeria eigentlich so die Regel herrscht. Also selbst wenn ich was nicht weiß, erzählen kann ich immer irgendwas. Und deswegen ist das so faszinierend, wenn man die Nigerianer fragt und die sagen, ja, so wer Boko Haram wirklich ist, ich weiß es nicht. Und der Grund, glaube ich, der dahinter steckt, ist, dass Boko Haram eben mehr ist als nur eine Gruppe. Und sie ist auf jeden Fall nicht das, als was wir sie oft uns vorstellen, nämlich eine homogene Gruppe, die für einen islamischen Staat im Norden Nigerias kämpft, der ja mehrheitlich von Muslimen bewohnt wird. Das ist sie auch zu einem Teil, aber wenn man zurückschaut, wie diese Gruppe entstanden ist, vor mehr als 12 Jahren, dann war die mal eine Schlägertruppe, die angeheuert worden ist, auch von Politikern in bestimmten Gegenden im Nordosten Nigerias. Und daher gibt es ganz enge Verstrickungen eben bis heute zwischen der Politik, zwischen dieser Gruppe und auch zwischen wirtschaftlichen Interessen. Wir haben im kommenden Jahr in Nigeria Wahlen und viele in Nigeria sagen, dass die Tatsache, dass im Moment so viele Ziele, gerade auch weiche Ziele wie Bushaltestellen oder diese Mädchenschule, von der Sie gesprochen haben, angegriffen werden, da ist ein Hintergrund ganz sicher die Wahl. Denn die Regierung schafft es ja nun seit über einem Jahr nicht, trotz einer massiven Militärpräsenz im Norden, dieser Boko Haram-Gefahr auch nur im Gelindesten irgendetwas entgegenzusetzen.
Diese Titel sind ja verräterisch. Boko Haram heißt, westliche Erziehung ist Sünde. Gestern gab eine Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika, in Mali, den Tod eines ja seit mehreren Jahren entführten Franzosen bekannt. Ist das typisch, diese Verquickung von einem vorgeblich wahren Islam? Und ja, Sie sprachen eben von Schlägertruppen, die immer wieder größer geworden sind.
Ja, das glaube ich schon, dass das diese Mischung tatsächlich etwas spezifisch Afrikanisches bei diesen Terrorgruppen ausmacht. Das habe ich eben nicht nur in Nigeria und in Mali, sondern auch in vielen anderen Ländern erlebt. Und tatsächlich ist es eben so, dass diese Gruppen einerseits populistisch sind. Das heißt, die greifen eben etwas auf, was schon vorhanden ist in der Bevölkerung. Nehmen wir mal den Norden Nigerias. Da ist es eben so, dass die Bevölkerung arm ist. Sie ist vernachlässigt. Die Regierung in Abuja, in der Hauptstadt, die kümmert sich kaum um den Norden. Und es gibt eigentlich nur ein verbindendes Element dieses Vielvölkerstaates im Norden Nigerias, und das ist die Religion, der Islam. Und genau deshalb haben sich die islamistischen Terroristen wie die Boko Haram eben auch genau das ausgesucht als ein Element, mit dem sie zunächst gut angekommen sind. Also man muss sagen, die Boko Haram war in ihren frühen Jahren sowas wie eine kleine rebellische Jugendgruppe auch. Also die hat Zukunft versprochen den Jugendlichen und den Leuten im Norden. Und dann wurde es erst tatsächlich so radikal, wie wir das heute sehen. Und das hat ganz viel auch mit Kämpfen innerhalb der Bewegung zu tun und auch mit dem Druck von außen natürlich. Also diese Verquickung, die wir haben von Islam auf der einen Seite, von sozialen Problemen, die da aufgegriffen werden, und von der Vernachlässigung durch die Regierung auf der anderen Seite, und dann eben dem Terror als ein System, mit dem ja auch die Bevölkerung vor Ort dann willig gemacht wird und unterdrückt wird. Das ist, glaube ich, die Mischung, die diese Terrorgruppen, sei es jetzt Boko Haram oder Mujao im Norden von Mali, eben ausmacht.
Nun heißt Ihr Buch Heiliger Krieg, heiliger Profit. Das legt ja nahe, und das erliest man sich auch so nach und nach, dass häufig unter dem Mäntelchen des Islam ganz handwerkfeste wirtschaftliche Interessen stecken, dass damit eine Schattenwirtschaft betrieben wird. Man kann fast denken, dass der Terror sich wie ein Unternehmen selbst finanziert.
Und so ist es. Also die Strukturen, die ich da festgestellt habe, die sind tatsächlich erstaunlich parallel zu denen zum Beispiel von internationalen Konzernen. Und ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Wir hatten ja diesen Anschlag in Nairobi auf ein Einkaufszentrum. Da erinnern sich wahrscheinlich viele Hörer auch dran. Es gab sehr viele Tote. Tagelang wurde das belagert, dieses Einkaufszentrum. Und damals wurde natürlich gefragt, warum dieses Einkaufszentrum? Und die Shabab, die islamistische Terrororganisation, die sich dafür verantwortlich erklärt hat, die aus Somalia stammt, am Nachbarland von Kenia. Die hat damals gesagt, wir machen das, um für unseren islamistischen Staat in Somalia zu kämpfen. Und wir wollen, dass die kenianische Armee, die da einmarschiert war in Somalia, wieder abzieht. Und tatsächlich ging es um etwas ganz anderes. Als ich dann nämlich gebohrt habe und in Somalia unterwegs war, in Kismayo, einer großen Hafenstadt, das ist da, wo die kenianische Armee dann einmarschiert war, da konnte man sehen, worum es wirklich ging. Da waren bergeweise, waren Säcke gestapelt. Holzkohle. Man kann sich das gar nicht vorstellen hier in Europa, was das für einen Wert hat. Das sind zweistellige Millionenbeträge in Euro gewesen, die da lagerten. Und das, was die Shabab tatsächlich wollte, war, diese Holzkohlevorräte zurückhaben und den Handel wieder kontrollieren. Denn das ist einer der ganz lukrativen Geschäftszweige, mit dem diese Islamisten, die vorgeblichen Islamisten, Geld machen.
Das
Und sie
klingt als
brauchen
Ma
den Terror, um eben sich selbst diese Chancen zu geben, um da aktiv zu werden und Geld zu machen.
Das haben Sie ja praktisch sich von jedem Sektenführer dann abgeguckt. Also Sektenführer bringen ja auch immer den Besitz ihrer Mitglieder an sich und verändern und morden dann im Namen des Glaubens.
So ist
Ähnliches
es, nur dass es
Prinzip.
eben in einem größeren
Im großen
Maßstab hier
Umfang.
passiert. Man nimmt praktisch man nimmt eine Religion als Geisel, die eben schon vorhanden ist. Also Somalia ist ja auch ein Land, da leben praktisch nur Muslime. Und die Shabab ist hingegangen und hat sich eben die Tatsache zunutze gemacht, dass das Land seit 20 Jahren keine Regierung hatte, keine Polizei hatte, nichts hatte. Und hat man gesagt, wir haben den Islam und das soll jetzt unser neues Regelwerk sein. Und das hat am Anfang gut funktioniert, bis man dann eben tatsächlich auch da so radikal wurde. Und das hat ganz viel zu tun eben mit diesen kriminellen Geschäften, die da im Hintergrund ablaufen. Es geht da wirklich um Hunderte von Millionen. Das muss man sich immer wieder vorstellen.
Wir sprechen im Radiofeuilleton mit Marc Engelhardt über die Hintergründe von Terrorismus auf dem afrikanischen Kontinent. Herr Engelhardt, wie gefährlich ist denn diese Entwicklung für Europa?
Also ich glaube, sie ist gefährlich, aber anders, als man sich das vorstellt. Also es ist nicht so, dass die Islamisten auf dem Weg wären nach Europa und aus Europa einen Gottesstaat machen wollen. Wie gesagt, ich bezweifle sogar, dass sie aus ihren eigenen Staaten Gottesstaaten machen wollen. Aber was wir schon erleben, ist, dass diese terroristischen Gruppen halt rechtsfreie Räume schaffen. Und das sind dann Räume, in denen wirklich eine reine kriminelle Organisation mit terroristischen Ausrüstungen regiert, herrscht. Und wo wir gar keinen Einfluss mehr darauf haben, was dann da geschieht. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die Bevölkerung vor Ort. Das wird Fluchtwellen auslösen. Und es das heißt eben auch, dass es den Menschen dort nicht besser gehen wird. Denn das ist eine relativ kleine Schicht, diese Terrorgruppen. Der geht es tatsächlich besser, wenn sie die kriminellen Geschäfte machen können. Aber für das Gros der Bevölkerung, da fallen also allenfalls Brosamen ab. Das sind dann wenige, die Handlangertätigkeiten machen können. Aber das Gros der Bevölkerung heißt es letztlich, der Staat wird destabilisiert und damit wird dann auch die Entwicklung gestoppt. Und das sehen wir im Norden Nigerias oder im Norden Malis ja auch. Da hat man ja wirklich Rückschritte gemacht in den letzten Jahren.
Sie haben mal von einem Informanten so einen richtigen Terroristenausbildungsplan zugespielt bekommen und erzählen davon auch, das liest sich wirklich wie ein Stundenplan, Schulfach Mord. Und da werden dann Leute ausgebildet, die ja anderswo zum Einsatz kommen, eventuell auch in Europa, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist so. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Also zum einen sage ich, dass die Anführer dieser Terrorgruppen wirklich finanzielle Interessen haben, so wie man das von der Mafia kennt. Aber natürlich gibt es radikale Islamisten innerhalb dieser Terrorgruppen. Das ist ja gerade der Vorteil davon, dass sie sagen, wir sind eine islamistische Terrorgruppe und nicht, wir sind eine kriminelle, mafiöse Bande. Sie haben einfach Leute, die tatsächlich mit Feuereifer vom Innersten her dabei sind, die bereit sind, sich selbst umzubringen und die auch bereit sind, in Europa Anschläge zu verüben. Und dieses Papier, von dem Sie gerade sprechen, das ist tatsächlich ein sehr erschreckendes, weil es so banal ist in seiner Anlage. Es geht darum, Schulen eben an ihrem Tag der offenen Tür zu überfallen und sich dort in die Luft zu sprengen, in bestimmten Sälen, wo dann besonders viele Kinder und Eltern sind. Also ein wirklich viel weicheres Ziel kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist tatsächlich erschreckend, in welcher Detailtreue, das da auch dargestellt wird.
Gibt oder gäbe es irgendeine Strategie gegen diesen neuen Terror?
Ich glaube ja, man darf nämlich nicht unterschätzen, dass tatsächlich der Westen und auch die Regierungen in Europa Regime im Moment stützen in Afrika, die eben auch sehr stark auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Das heißt, es gibt eben keine wirklich demokratischen Strukturen in vielen Ländern. Es gibt wenig Möglichkeit für normale Menschen in Nigeria oder in Mali an einem Wirtschaftswachstum teilzuhaben, was im Moment da gerade stattfindet. Und darauf müsste man dringen. Also ich glaube, eine wirkliche Demokratisierung der Gesellschaft und ein Anheben der Lebensstandards, das wird dazu führen, dass eben Gruppen wie Boko Haram oder wie die Mujao eben einfach keine Anhänger mehr finden, weil die Leute sagen, es geht uns so besser, als wenn hier die Terrorgruppen einmarschieren und uns all das kaputt machen, was wir uns aufgebaut haben.
Marc Engelhardt war das. Er hat ein Grundlagenwerk geschrieben zum neuen Terror in Afrika. Heiliger Krieg, heiliger Profit. So heißt das Buch und es ist im Christoph Links Verlag erschienen. Schönen guten Tag und vielen Dank fürs Gespräch, Herr Engelhardt.
Ja, vielen Dank.